Hey Sweet People, wie geht's euch? Herzlich willkommen zum Sweet Spot Podcast. Mein Name ist Marc Süß und ich begrüße euch zu einem weiteren spannenden Gespräch rund um kreatives Leben und Arbeiten. Heute darf ich zum zweiten Mal schon in diesem Podcast den Autoren Frank Berzbach begrüßen. Unser erstes Gespräch hatten wir 2021, da ging es um Selbstwirksamkeit und kreative Schöpfung. Wir haben über Liebe, Schönheit und Inspiration gesprochen. Und seitdem ist viel passiert. Vor allen Dingen haben wir uns selbst persönlich endlich kennengelernt. Wir sind Freunde geworden. Und das sage ich, weil es in der Folge noch eine Rolle spielt, hat Frank eine Lesung bei uns im Studio und Gallery Space in Hamburg gegeben. Nicht nur das, mittlerweile ist auch sein 13. Buch erschienen, das Alphabet der Lebenskunst. Da sind 69 Begriffe drin. Von A wie Achtsamkeitsübung über F wie Freundschaft bis Z wie Zuversicht. Mal ist es poetischer, mal sachlicher, mal ästhetischer oder kulturkritischer, je nachdem, welches Stichwort Frank gerade behandelt. Ich habe mit Frank natürlich über sein neues Buch gesprochen, aber auch über Themen wie den Unterschied zwischen Lifestyle und Lebenskunst. Warum es nicht immer die großen Sinnfragen sind, die uns antreiben, sondern oft die alltäglichen Routinen und warum es sich deshalb lohnt, gerade die zu kuratieren. Franks Buch und auch das Gespräch ist kulturkritischer, politischer, mit mehr Haltung, als das Gespräch hier in der Vergangenheit waren. Aber natürlich geht es auch um sowas wie die Zärtlichkeit der Dinge, Hingabe und Disziplin. Und noch einen kleinen Hinweis, wir besprechen in dieser Folge Themen wie Polyamorie oder Sexualität. Wenn es also Themen sind, zu denen ihr keinen Podcast hören wollt, dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Episode wieder. Stattgefunden hat unser Gespräch im Tonstudio von Ingo Haus, den kennt ihr vielleicht vom Techno Act U96. Danke Ingo für diese wunderbare Location, die ich öfter benutzen darf. Auch dieser Hinweis, weil Frank mehrfach in dem Gespräch auf unseren Raum, auf dieses wunderbare Tonstudio zu sprechen kommt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Gespräch. Es ist total hörenswert für alle Fans von Frank, aber natürlich auch für alle Kreativen und Unternehmerinnen, die mehr über kreative Arbeit und die Rolle von Ästhetik und Schönheit im Alltag lernen wollen. Viel Spaß im Gespräch mit Frank Berzbach.
Welcome to the Sweet Side. This is the Sweet Spot Podcast with Marc Süß, investigating entrepreneurship, purpose and the creative life.
Frank, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zu Gast bist, schon zum zweiten Mal im Sweet Spot Podcast.
Es ist mir eine Freude.
Ich habe nachgeschaut, du warst 2021 zum ersten Mal hier, ist 4 Jahre her.
Ja.
Viel passiert seitdem, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Vor allen Dingen ist aber passiert, dass gerade ein neues Buch erschienen ist. Das ist einer der Gründe, warum wir uns heute treffen. Das Alphabet der Lebenskunst. Du bist gerade auf Lesetour auch. Man hört dich im Radio, man kann dich auf der Buchmesse oder bei Lesungen sehen. Wie läuft das? Wie geht's dir damit? Wie läuft die Tour?
Es ist keine richtige Tour. Es sind so eine Folge einzelner Lesungen. Es gab in Köln eine Premiere in der Karl-Rainer-Akademie. Da war ich stolz auf den Ort, weil es gibt in diesem Buch nur 2 Personeneinträge und Karl-Rainer ist einer von denen. Mhm. Ich war gerade auf der Leipziger Buchmesse, ein Albtraum, ich rate ab. Das ist, glaube ich, inzwischen eher ein Cosplay-Treffen und so ein New Romans-Sache. Aber um Buchkultur geht es da nicht mehr. Mhm. Also ich bin froh, dass ich hier bin jetzt und nicht mehr in Leipzig.
Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Dann lass uns erst über dein Buch reden.
Ja, sehr gerne.
Wir kommen wahrscheinlich nachher noch anders ins Plaudern. Aber das Buch heißt Das Alphabet der Lebenskunst und das ist natürlich ein großes Wort jetzt für alle, die das Buch natürlich noch nicht gelesen haben, vielleicht dich als Autoren und deine Themen noch nicht so gut kennen. Vielleicht könntest du uns helfen, am Anfang echte Lebenskunst von schierem Lifestyle so ein bisschen zu unterscheiden, weil das sind 2 Begriffe, die man vielleicht erstmal trennscharf sich anschauen sollte.
Also Lebensstilfragen betreffen ja viel das Ästhetische und die Lebenskunst ist ja die Sparte der Philosophie seit der Antike, wo man sich die Frage nach dem guten Leben stellt, nach einer Idee hat, das Leben ist gestaltbar und bestimmte Fragen stellt. Und es ist ein philosophisches Buch, ein zusammengesetzt aus 69 Begriffen, die erkunden wollen, was uns im Alltag quasi vor diese Herausforderung stellt und die Frage des guten Lebens. Und das ist jetzt nichts, was nur den Stil oder irgendwas Oberflächliches betrifft, sondern ich versuche diesen Alltag, den wir alle haben, zu vertiefen, zum Nachdenken anzuregen, Kritik zu üben an Dingen. Und also mit Lifestyle hat das, also es gibt meiner Meinung nach kaum eine Verwandtschaft zu diesen Fragen, weil das sind sehr alte Fragen, die sich da stellen. Und ich spieße auch Begriffe auf, die sehr, da ist nichts Neumodisches bei. Es gibt keinen Eintrag zur KI oder zur Gehirnforschung oder so. Das interessiert mich alles nicht. Ein bisschen zeitgeistfern, aber dennoch auf diese großen Fragen bezogen, aber in dem Sinne, wie ich sie im Alltag dann sehe, finde.
Du hast gerade den Untertitel schon angesprochen, was dem Alltag Tiefe verleiht. Ich habe über den Untertitel nachgedacht, weil ich finde, der macht so einen spannenden Gegensatz auf. Das ist natürlich gewollt, aber vielleicht können wir da so ein bisschen reingehen. Das eine ist Alltag. Das ist das, was ich mit Routine verbinde. So das tägliche Leben, was eigentlich in Routinen und in dem im Nicht-Besonderen abläuft. Und dann diese Tiefe. Und so wie ich die Tiefe bei dir auch immer lese und verstehe, ist es ja das Besondere zu suchen, das rauszuarbeiten, die Wertschätzung, diese Momente und Besonderheiten. Und da ist irgendwie ein spannender Gegensatz für mich. Vielleicht kannst du zu dem ein bisschen was sagen. So, es gibt den Alltag und die Tiefe. Wie bringen wir den zusammen?
Also in diesen philosophischen Fragen, denen ich da nachgehe, geht es eigentlich selten um die großen Sinnfragen oder die großen Ereignisse. Da kann man auch drüber nachdenken, aber das sind Sachen, die berühren uns, wenn wir in der Regel morgens wach werden, nicht permanent. Was uns aber berührt ist, wir kleiden uns morgens an, wir frühstücken, wir lieben, wir nutzen Medien, diese ganzen Fragen. Wenn die nur zur Routine werden, finde ich, verlassen die den Bereich des Lebenskünstlerischen. Und vielleicht ist es ein Teil der Lebenskunst, wenn ich es schaffe, in dem, was vor mir liegt, etwas zu sehen, was eben nicht nur blinde Routine ist. Ja, also Gewohnheiten müssen gar nicht schlecht sein, aber es ist immer wieder gut, innezuhalten und zu fragen, will ich das so? Wie gestalte ich mir das? Welches Essen bereite ich mir zu? Welche Kleidung trage ich? Und das heißt, das ist ein Buch, da kann keiner sagen, das geht mich nicht an. Ja, weil so, wir können bei den großen abstrakten Sinnfragen immer sagen, ach, so, da ist ja die Frage das Problem und gar nicht das andere. Aber die Lebenskunst findet sich für mich im Alltäglichen oder man braucht sie gar nicht großartig.
Das Buch geht uns alle an. Sehr, sehr schön, das gefällt mir. Ich weiß, wir haben privat schon mal drüber gesprochen, aber das ist bestimmt eine Frage, die sich viele Zuhörende jetzt gerade stellen. Das Buch hat einerseits so eine Freiheit in den Begriffen, die du wählst, in den 69 Begriffen, komplett frei eigentlich. Man kann keine Ordnung irgendwie erkennen. Auf der anderen Seite ist es natürlich streng alphabetisch geordnet. Und wo war die Initialzündung dafür? War die in einer formellen Ordnung, dass du sagst, ich möchte ein Alphabet zu irgendwas gestalten, so eine Art Lexikon zu etwas? Oder war es wirklich ein bestimmter Begriff, ein Gedanke?
Also am Anfang standen Begriffe und Themen, über die ich schreiben wollte. Und das wurde dann zu einer Art Sammelsurium, wo sich dann die Ordnungsfrage gestellt hat. Und dann habe ich gedacht, na, das ist eigentlich keine gute Idee, das zu nummerieren, weil das unterstellt eine Systematik, die es nicht hat. Ich mag eigentlich die Tradition dieser Wörterbücher oder der Lexika, die alphabetische Ordnung haben, weil die alphabetische Ordnung hat keine Hierarchie. Sie ist einfach eine Ordnungsidee, wie man eine Schallplattensammlung alphabetisch ordnet, aber nicht jetzt nach den besten Platten oder wichtigsten Platten oder so. Ja. Und es geht da von A bis Z. Und man kann das chronologisch lesen, man kann das nachschlagen, wie man will. Und man findet natürlich schnell, wenn man jetzt den Eintrag zur Schönheit sucht oder den Eintrag zum Aufräumen oder den Eintrag zur Beichte, dann weiß ich, wo ich den finde. Und das Buch hat ja auch eine Legende, wo dann die Buchstaben am Rande typografisch nochmal stehen. Und ich mag das. Es ist so ein Lesebuch. So, es ist kein Roman, ja. Und keiner muss sich für alle diese Begriffe interessieren. Ja. Aber es ist so, ich mag diese, es suggeriert eine strenge Ordnung, ja, aber es vermeidet Hierarchien. Es hat auch kein Zentrum. Ich meine, es gibt Begriffe, die sind mir wichtiger als andere, aber das kann der Leser schon selber glaube ich, rausfinden.
Ja. Ja, und das, was du sagtest, ist, das geht mir auch so. Ich habe auch dein Buch nicht von vorne nach hinten gelesen, sondern erst zu den Kapiteln, die mich am meisten, ja, wo mich der Begriff interessiert oder angesprochen hat. Und du verführst dann aber ein, über Dinge zu lesen, die man nur in deinem Kontext, in diesem Kosmos des Buchs kennenlernt. Das hat auf jeden Fall bei mir und uns schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Das ist eine Struktur, das sind 69 Begriffe. Mal kommentierst du, mal ordnest du die ein, mal sprichst du so eine Art Empfehlung aus und du nimmst inhaltlich dabei immer eine klare Haltung ein zu den von dir gewählten Themen. Und mich würde total interessieren, wie ging es dir beim Schreiben mit deiner inneren Haltung? War die immer klar zu den Begriffen? War die im Wandel? Hast du mit irgendwas gerungen beim Denken, beim Schreiben? Ja, weil du sagst ja, du hast diese Begriffe gefunden. Mich interessiert so ein bisschen der kreative Prozess, die dann, die Kapitel sind unterschiedlich lange. Sie holen, ich sag mal, unterschiedlich weit aus zu manchen Themen. Und diese Findung stelle ich mir teilweise nicht trivial vor, wenn du so einen Begriff dann wirklich ja in diesem kurzen Kapitel fassen möchtest.
Ja, also man muss sich das vorstellen, man hat 2 oder 3 Jahre Arbeit und hat jetzt plötzlich Begriffe im Kopf, über die ich mir auch noch nicht so richtig klar bin, wo ich aber merke, sie beschäftigen mich. Und wenn ich, also Philosophie hat ja nur Sinn, wenn Fragen entstehen, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Und diese Begriffe sind auch für mich dann Begriffe, wo ich nicht alles drüber weiß. Ich will sie aber verstehen oder ich will meinen Prozess des Erkundens mitteilen, andere teilnehmen lassen, andere vielleicht auch anregen, da mitzugehen oder sich abzugrenzen. Und ich dachte mir, ich muss diese Begriffe für mich erstmal selber vertiefen. Das ist dann Gespräch, Recherche, Beobachtung, das ist so Ideen entwickeln, sich was trauen, Kritik üben. Und dann lege ich das da. Also ich dokumentiere eigentlich meinen Weg, Dinge zu verstehen. Und viel mehr ist damit gar nicht verbunden. Und also, weil mich bereichert das bei anderen, dass wenn sie nachdenken über Dinge und lassen mich teilhaben, mag ich das. Und es sind, also man kann anderer Meinung sein über diese Dinge. So mit der Haltung, das ist die letzten Jahre sicher stärker geworden, weil die Kultur ändert sich. Es geht viel in üble Richtungen. Wir haben plötzlich wieder Themen wie Faschismus, faschistische Frauenbilder, die sich ausbreiten auch. Deswegen ist das ein kulturkritischeres Buch. Da will ich mich nicht zurückziehen auf so ein ästhetisches, die Welt ist schön.
Ja.
Oder seht doch die schönen Seiten. Da muss man gegen Antisemitismus, da habe ich eindeutige Sätze formuliert. Insgesamt sind das sicher fragende Beiträge, die keine Lösung vorgeben, aber ich möchte bestimmte Werte, also demokratisch, gegen Antisemitismus, gegen bestimmte Frauenbilder, das zieht sich durch das Buch. Also da möchte ich, dass die Leserinnen und der Leser wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja.
Und ich finde also diesen Opportunismus oft ein Problem. Also wenn so Leute sagen, ja, einerseits, andererseits, und muss man ja auch verstehen. Ich muss Faschisten nicht verstehen. Ich weiß, was die Ziele dieser Leute sind. Und da muss man was tun.
Ja.
Also oder was zumindest sagen, ich nicht, ja, nicht bei diesen Positionen.
Ja, das fiel mir positiv auf. Oder du hast das jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob ich das rausgelesen hätte, aber das ist ja nicht nur bei dir so. Ich finde das bei vielen Kulturerzeugnissen so, dass irgendwie eine Haltung deutlicher nach vorne tritt und auch kritischere Beobachtungen oder die Werte auch irgendwie klarer ans Licht kommen. Finde ich immer sehr, sehr positiv gerade, dass die Richtung dahin geht. Das brauchen wir. Ich habe eine ganz scheußliche Interviewfrage mitgebracht, eine klischeehafte, aber ich bin mir recht sicher, die Sweet People interessiert. Wenn du von den 69 Begriffen in dich gehst, wie das beim Schreiben war, gibt es einen Begriff, der dich beim Schreiben am meisten überrascht hat oder am meisten herausgefordert hat im darüber Schreiben? Ich kann mir vorstellen, es gibt Begriffe, da startet man und denkt, okay, das ist mir wichtig, da weiß ich aber schon so eine Richtung. Und es gibt welche, die sind eine größere Aufgabe im Verhandeln, im Denken, im Schreiben. Aber gibt es irgendwie einen, der ja für dich heraussticht, wenn du dran denkst, wie du drüber geschrieben hast?
Ja, die Verschiedenartigkeit auch der Stile und der Einträge hat das manchmal erzeugt. Es gibt natürlich jetzt schwergewichtige Begriffe, wenn man, also es gibt ein Kapitel zum Thema Aufklärung, also sowohl sexuelle Aufklärung als auch Aufklärung als Epoche. Das hat natürlich von dem Gewicht schon mal erstmal eine größere Fallhöhe. Also da muss man so, das schreibt man nicht so runter und denkt, So ist es jetzt, das arbeitet man durch. Ja. Ja, so. Dann gibt es andere Einträge, die sind ja eher erzählerisch im Zugriff. Das Thema Aufräumen war mir wichtig und ich erzähle in diesem Kapitel, wie ich eine Kellerwerkstatt des Urgroßvaters meiner damaligen Freundin aufräume und über diese Erzählung entsteht, was ich über das Aufräumen sagen möchte. Das ist eine poetische Arbeit, also eine erzählerische Arbeit, wo man, wenn man das geschrieben hat, mehrere Überarbeitungsstufen braucht, damit das eine gute Art von Erzählung oder Essayistik wird. Und jetzt gibt es inhaltliche Präferenzen. Ich habe lange gearbeitet am kürzesten Kapitel, das heißt Feminismus. Das besteht eigentlich nur aus einem Satz, aber die Vorarbeiten waren wirklich lang für diesen Satz und für diese Entscheidung. Und es gibt ein thematisches Zentrum, das Kapitel habe ich am meisten umgearbeitet auch, das heißt Ernsthaftigkeit. Weil das was ist, was sich durch alle 69 Begriffe zieht, ich möchte die Dinge und Themen ernst nehmen. Also ich bin kein Freund von Zynismus, leichtfüßiger Ironie, vielleicht ab und zu, aber nur um was Eindeutiges zu zeigen. Ich bin nicht so ein Spaßvogel, der sagt, ach, kann man auch drüber lachen, sondern so. Und ein Text über Ernsthaftigkeit zu schreiben, der sowohl ernst ist, aber der nicht so suggeriert, ja, das ist ja alles humorlos oder so. Das war schon textlich eine Herausforderung und ich empfehle am Ende der Kapitel immer zwei Bücher zum jeweiligen Stichwort, aber nicht in linearer Weise, sondern das sollen Bücher sein, wo man manchmal erst merkt, wenn man diese Bücher liest, versteht man den Zusammenhang vielleicht zum Thema Aufräumen, zum Thema Aufklärung oder Ernsthaftigkeit. Welche das denn sind, war durchaus manchmal ein langer Weg, weil ich will auf dieser Ebene über diese Buchempfehlungen nochmal eine zusätzliche Bedeutungsebene machen. Und das macht es dann vielleicht zum Alphabet. Wenn man das Buch ganz erschließen will, müsste man sich ja nicht nur 69 Einträge angucken, sondern auch 69 mal zwei Buchempfehlungen, die im Hintergrund liegen, die eine Art indirekte Quelle sind.
Ja.
Das ist eine Menge Zeug und das ist eine große Architektur quasi, in der man sich ruhig verlaufen kann. Ja, also und das ist ein Labyrinth. Ja, also ich möchte keine Eindeutigkeit suggerieren. Deswegen haben auch manche Buchstaben mehrere Einträge, andere haben, also es fehlen auch Buchstaben, weil das eine intuitive Auswahl von Themen ist.
Bei dieser Auswahl der Themen hast du, oder was ich glaube in fast all deinen Arbeiten immer wieder eine Rolle spielt, ist natürlich auch Spiritualität, Glaube ist oft Teil deiner Arbeit und gleichzeitig schreibst du mit einer großen Aufmerksamkeit und einer großen Liebe für Details über analoge Dinge, über schöne Dinge. Ich denke nicht nur an das, was du schreibst, sondern worüber wir auch sprachen zum Thema Füllfederhalter als ein Beispiel. Und die Frage habe ich dir auch noch nie gestellt privat. Glaubst du denn an so eine Beseeltheit von Dingen?
Ja, in jedem Fall. Also ich glaube, dass wir können auch Dinge, auch Materielles lieben. Das wird ja oft sehr abgewehrt. Man soll nicht Gegenstände lieben. Man soll nicht anhaften, würde ich sagen. Da würde ich auch, das ist so. Aber jeder, der so ein bisschen ein Gen hat für Sammeln, egal was es ist, oder die bewusste Umgang mit Werkzeugen, auch der Kreativität, hat ein inniges Verhältnis zu diesen Dingen. Leute, die gerne Füllhaber haben, haben nicht zufällig irgendeinen, sondern die haben den ausgewählt, dann hat er eine Geschichte, vielleicht haben sie ihn geerbt. Das kann mit den klassischen Objekten sein, wo selbst Werber das inzwischen entdecken, also die Uhren, die vererbt werden oder so.
Ja.
Aber wenn man daran denkt, das Verhältnis zu seiner Lieblingstasse, zu seinen Lieblingskleidungsstücken, zu Lieblingsschallplatten, das sind nicht die wertvollsten oder qualitativ besten, das sind die mit Geschichte. Eine Geschichte, das heißt, wir haben schon mal Biografien der Objekte. Auch Fotografien, Postkarten haben Biografien. Was eine Geschichte hat, muss erzählt werden und Erzählung ist nur sinnvoll, wenn es eine gewisse Art von Romantik und Liebevollem auch hat. Das heißt, es gibt natürlich eine Zärtlichkeit der Dinge. Das merken wir im Interieur. Also wenn wir Wohnungen betreten oder wir sitzen hier in einem Studio und dieses Studio spricht, das ist ein erweitertes Porträt des Mannes, der dieses Studio hat. Und das ist nichts Rationales, ganz und gar nicht. Das ist Ästhetik, das ist Liebe, das ist Emotion. Wenn ich irgendwo Kaffee trinke, Tee trinke, esse, sehe ich daran, wie der Tisch gedeckt ist, mit wem ich es zu tun habe. Gibt es da einen liebevollen Blick? Gibt es ein ästhetisches Gefühl? Mhm. Gibt es Bücher in diesem Haushalt? Sind die geordnet? Welche Bücher? Ich glaube, es gibt relativ wenig Unbeseeltes im Nahbereich unseres Alltags. Mhm. Und das Unbeseelte, diese Nicht-Dinge oder Nicht-Orte, die sind so materielle Durchgangszonen, die interessieren mich, glaube ich, gar nicht so sehr. Oder ich versuche, darauf aufzufordern, ja, schaut doch mal dahin. Vielleicht ist das gar nicht so ein unbeseeltes Ding. Das liegt an uns selber, ob das beseelt ist. Und wir wissen alle, wie sehr wir uns vernarren können in Dinge. Ich finde es positiv, weil wenn ich es zugebe, reflektiere ich es.
Ja.
Und weiß, okay, das ist jetzt keine falsche, perverse Art des Konsums oder kein Wegwerfartikel, ja, sondern es ist eine bedeutungsgeladen, emotionsgeladen. Eigentlich ist es Teil von mir. Ja, jeder, der Fahrradnarr ist, wird wissen, dass das Fahrrad, auf dem ich mich da abstrampel, Teil von mir wird.
Ja.
Gibt es von Flann O'Brien einen wunderbaren Roman drüber, Der dritte Polizist, surrealistischer Roman. Das ist eine Welt, wo die Fahrräder Teil der Menschen werden.
Mhm.
Ja? Und das ist aber nur exemplarisch. Also ich bin meine Plattensammlung, ich bin meine Kleidung,
ja,
ich bin so. Und ich kann mich dieser Liebe auch total hingeben. Wir ordnen Dinge,
ja,
wir pflegen Dinge, wir sortieren Dinge. Du wirst das im Hinblick auf Musikinstrumente wissen.
Oh ja, auf jeden Fall.
Ja? Also wenn man sagt, ja, man nimmt dir die alle weg und kauft dir teure andere, würdest, ja, du wahrscheinlich nicht zustimmen.
Ja, 100%.
Ja, ja, genau. Wegen der Geschichten, wegen deiner Emotionen. Ja, rationale Verhältnisse zu den Dingen sind relativ uninteressant, glaube ich.
Mhm. Ja, ich finde die Haltung so schön. Also ich habe über diesen Zugang, über das Nachdenken, darüber ist mir eine Anekdote eingefallen. Die muss ich dir kurz erzählen. Ich hatte als Kind, wurde ich von Mutter und Oma überschüttet mit Spielzeug, wie viele Kinder, vor allem mit Kuscheltieren. Und hatte einen Stoffbären, der war größer als ich. Der war, wenn er ihn aufrecht hingestellt hat, 1,40 Meter groß. Irgendwelche Steiftiere, also aufwendige, schöne, fein gearbeitete Kuscheltiere. Die fand ich alle interessant, aber mein Herz gehörte einem Kuscheltier. Und zwar einem Polyester, quietschgelben kleinen Ding, was ich bei Penny neben der Kasse gefunden habe. Und dass ich sofort schockverliebt war. Und das war das hässlichste kleine Stofftier, das du dir vorstellen kannst. Ich weiß, man konnte das Tier nicht mal ausmachen. Und es war so ein Polyester-Ding. Und es war allen unbegreiflich, aber dem gehörte alleine der Ehrenplatz. Immer bei mir auf dem Kopfkissen. Oder ich weiß nicht warum, aber wie immer bei guter, bei guten Texten fallen einem dann eigene biografische Sachen ein. Und da muss ich irgendwie dran denken, weil es so überhaupt nicht oberflächlich ist. Mit dieser, über diese Dinge nachzudenken und denen so einen Platz zu geben.
Ich glaube, dass ich diesen, in diesem Buch diese Pfade verfolge, weil ich gar nicht will, dass die Leute wissen, was ich über die Dinge denke,
ja,
sondern weil ich erzeugen will, dass wer dieses Buch liest, in sich selbst liest. Das ist was ganz anderes.
Mhm.
Das
mhm.
heißt, ich beschreibe für mein Leben, was passiert in mir oder was passiert in einem Haus, wenn ich was aufräume. Aber das Kapitel suggeriert eigentlich die Frage, was passiert denn mit dir, Leserin, Leser, wenn du aufräumst? Und siehst du das? Fühlst du das? Oder sind da Sachen, die du noch entdecken kannst? Natürlich habe ich meine ästhetischen Präferenzen, aber die sind jetzt im 13. Buch auch nicht den Leuten unbekannt. So.
Mhm.
Und auch diesen Analogfetisch, den ich habe, man muss den nicht haben, weil man kann auch seinen alten Computer lieben oder man kann bestimmte, das soll jeder für sich ausformulieren.
Ja.
Ich bin froh, wenn die Leute es tun.
Frank, ich habe einen Vorschlag für ein Spiel, wäre zu viel gesagt, aber ich glaube, da geht's mir wie den meisten deiner LeserInnen. Ich gucke mir dein Inhaltsverzeichnis an, ich gucke die Begriffe und natürlich fallen einem unfassbar viele andere Begriffe ein,
mhm,
die man so im eigenen Lebenslexikon hat, aber wo man natürlich auch wahnsinnig interessiert wäre, was du dazu denkst. Ich habe mal zwei, drei rausgesucht, wenn du Lust hast.
Ja,
so ich gebe dir auch immer eine Einleitung. Ich werde nicht, ja, einfach nur frech sagen, sag mal was dazu.
Ja.
Das sind Vorlagen. Vielleicht ist es nicht besonders interessant oder hast du auf andere Fragen schon beantwortet, aber vielleicht können wir über ein paar Begriffe gemeinsam nachdenken.
Sehr gerne.
Sehr schön. Den ersten Begriff, den ich dir mitgebracht habe, ich sag dir auch warum, ist Geheimnisse.
Mhm.
Weil ich kann mir vorstellen, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du jemand bist, der viele Geheimnisse kennt, vor allem durch deinen Beruf als Autor. Zumindest alle Menschen, die die ich kenne, die entweder schreiben oder auch Podcasts machen und so ähnliches, dem vertrauen die Menschen viel an. Du bist nicht nur ein guter Zuhörer, du bist auch jemand, der mit Geschichten arbeitet, sozusagen. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die das wissen, sich eher öffnen. Keine Ahnung, Unterstellung. Kann sein, dass das nicht stimmt. Manchmal natürlich verraten sie einem dann Geheimnisse aus Eitelkeit in der Hoffnung, einen kleinen Platz in irgendeinem Text, in einem Podcast, in der Geschichte zu finden. Manchmal aber auch einfach nur, weil sie merken, dass man aufmerksam oder aktiver oder anders zuhören kann, sozusagen. Deswegen wollte ich wissen, ob du ein besonderes Verhältnis zu Geheimnissen hast.
Ja, ich imaginiere jetzt mal, ich hätte mir das Wort ins Inhaltsverzeichnis geschrieben und würde erste Gedanken dazu jetzt haben, was in so einem Kapitel stehen könnte. Ich glaube, mein Interesse für das Schöpferische und für das Kreative hat im Hintergrund, dass ich glaube, dass es eigentlich bleibt, die Kreativität eines der größten Geheimnisse. Wir geben alle vor, dass wir viel darüber wissen. Ich schreibe da Bücher drüber. Es gibt Phasenmodelle. Je näher man rangeht, desto mehr entdeckt man, wir wissen eigentlich nicht, wie es sein kann, dass irgendwo nichts ist. Und dann kommen Ideen, wir wissen nicht, woher die kommen. Und dann entsteht etwas. Wir wissen, dass es Handwerker gibt, die das dann realisieren. Aber die realisieren ja nur etwas, was aus dem Nichts kommt. Und das ist für mich unendlich geheimnisvoll. Das wäre die erste Spur, die ich erstmal verfolgen würde. Dass ich denke so, ich arbeite eigentlich um so eine Art nebulöses Geheimnis herum und versuche durch Texte da ein bisschen Licht reinzuwerfen, aber weiß, das ist eine endlos große Höhle. Das ist nur so das. So. Das zweite ist, dass Geheimnisse in dem Sinne sind ja durchaus was mit erotischer Kraft.
Ja.
Also, weil das korrespondiert so mit dem Thema Verbote oder das Überschreiten von Verboten, wo man sagt, das ist so ein Reiz. Ich gehe dahin, weil das ist geheimnisvoll und vielleicht auch verboten. Weil Geheimnisse sind ja auch in der Nähe dann von so Tabus, also nach dem Motto so, ja, also frag nicht nach, das ist geheim, das ist so, ja. Also Geheimbünde und so, es hat sofort sehr viel Anziehendes. Ja, Geheimgesellschaften, heimlich, steckt im Wort. Das sind Themen der Romantik. Und ich glaube, ohne Romantik würde ich gar keinen Text schreiben.
Ja.
Ja? Also das. Ja. Weil warum? Also wir brauchen die Kunst und die Philosophie nicht. Also ich bin kein Logiker.
Ja.
Oder kein, also das sollen andere machen. Das können die auch besser. Aber wenn ich denke, so ein Mensch, ein Gedanke, ein Kunstwerk hat was Geheimnisvolles, zieht es mich an.
Das ist also erstmal danke für das kurze Rumriffen, das macht großen Spaß. Das war auch der Gedanke, den ich mir dazu notiert hatte. Geheimnisse, für mich liegt in Geheimnissen auch so eine Art künstlerisches Potenzial. Ja. Nicht das Thema, ist es Neugier, muss man es behalten, verrate ich Geheimnisse, sondern in allem davon liegt irgendwie so eine, ja, so eine schöpferische, ein schöpferisches Moment irgendwie. Genau, womit du beendet hast. Ich finde auch Kunst, die nicht irgendeine Art von Geheimnis noch behält, die irgendwie alles zeigt, die alles offenbart, gleich finde ich auch nicht besonders interessant. Ja.
Auch Menschen. Ich meine, was ist ein größeres Kompliment als über, wenn man Leute kennenlernt und sagen, ja, so ein bisschen geheimnisvoll und schön.
Geheimnisvoll.
So, ja, dann denken wir so, oh, okay, wer ist das? Ja. Genau, das ist, ich meine, das im Gegenteil wäre dann so durchsichtig oder zu Ende erklärt oder ganz erschlossen oder dann gibt es keinen Anlass, was dazu zu sagen oder Fragen zu stellen. Ja, und so, okay, das so ist das. So eine Quasi-Eindeutigkeit suggeriert das dann, die manche Leute berührt oder manche brauchen das auch. Aber ich brauche da, glaube ich, eher Geheimnisse. Mhm. Oder du auch. Also
unbedingt.
Ja, schade, dass ich vielleicht sammeln wir die Begriffe mal weiter und also es 69 Begriffe, es könnten auch 690 sein. Das ist natürlich,
wollte gerade sagen,
das ist klar. Bei so einem Projekt, ich musste das auch mit Goethe für fertig erklären, weil es von alleine natürlich nicht geendet hat. Und dann dachte ich mir, 69 ist eine gute Möglichkeit, weil 69 ist irgendwie eine gute Sexstellung und dann lasse ich es dabei. Und keiner versteht das, dass es deswegen 69 sind. Aber auch die Erotik und die Lust ist großer Teil dieser Lebenskunst.
Auf jeden Fall.
Und großer Teil des Alltags.
Ja.
Und das steht ja auch in dem Buch. Und es steht so gesehen schon in dieser Anzahl.
Du hast gerade mein zweites meinen zweiten notierten Begriff angesprochen. Der fällt einmal kurz im Kapitel Polyamorie. Wir kamen über Geheimnisse gerade schon kurz auf Tabu. Mhm. Für mich immer ein ganz anderer Begriff oder ein anderer Zugang, weil deine Texte für mich sich in so zwei Welten bewegen. Eine Welt besteht aus Ritualen, also nie was Zwanghaftem, sondern aus einer kultivierten Disziplin, aus bestimmten Regeln, manche moralischen Regeln, manche anderen. Und gleichzeitig gibt es aber was Exzessives, was Neugieriges, was Exploratives, was nach Genuss und Erotik und nach sowas Wildem, Rohen, Kreativen immer sucht. Also so zwei Kräfte eigentlich, die da für mich am Autoren ziehen manchmal. Und deswegen, Tabus, sind die interessant für dich? Ist die Übertretung oder die Einhaltung oder das Entstehen für dich interessant?
Ja, das ist interessant. Also diese beiden Pole, die du angesprochen hast, ich bin, glaube ich, am Ende immer geprägt von so dialektischem Denken. Das ist ja dann immer eine These und eine Antithese und Versuch, Synthesen zu bilden. Aber es sind zwei Kräfte. Es ist These und Antithese. Und das habe ich, so, ich bin ja sehr gläubig und dann zum Teil behaupte ich denn Rock'n'Roll, Unmoral, was auch immer. So. Und ich finde es kein Widerspruch, sondern ich finde es sind zwei Pole, die sind ja komplementär in den Verhältnissen. Okay. Also wir können nur moralisch sein, wenn es Unmoral gibt. So, ja. Im Hinblick auf Sexualität oder diese Fragen, es gibt ja diese Idee, dass es verschiedene sexuelle Blueprints gibt, also unterschiedliche sexuelle Typen. Das ist aus der Sexualtherapie. Und da gibt's, wenn man über so einen Kinky Blueprint nachdenkt, da ist ja eine der Definitionen, das sind Menschen, die sind von Verboten oder Tabus angezogen, weil das Überschreiten dieser Grenze eine erotische Energie entfaltet. Und das kann man natürlich jetzt mal auch vom Körperlichen wegholen und als generelle Methode auch des Schöpferischen sehen. Ich bin kein Freund von Tabus einreißen, nur damit ich ein Tabu einreiße, weil es gibt eine Menge Tabus, die haben hochgradig Sinn und die sind so, ja. Aber im sinnlichen Spiel oder in einem Denken, was sich so im Rahmen des heilsamen Einvernehmlichen bewegt, ist es schon schön, an diese Tabus oder diese Grenzen zu überschreiten. Das ist aber hochsubjektiv, weil es die Frage, das muss nicht diese typische BDSM-Welt sein, das kommt darauf an, wo ich herkomme. Ja? Und je nach Prägung sind natürlich Dinge schon verboten, die für andere völlig normale Praktiken sind. Und das möchte ich auch gar nicht bewerten, aber ich glaube, man kann was lernen oder sich entwickeln, wenn man diesen Reiz empfindet. Wobei mir klar ist, man muss das nicht empfinden. Also es ist, deswegen ist ja auch Kinky oder diese Welt, es ist ein Typ mit vielleicht Kreativität, mit Sexualität, mit Körperlichkeit umzugehen, aber der ist keineswegs jetzt höherwertig, abenteuerlicher als andere.
Ja.
So. Aber ich fühle mich natürlich schnell Leuten verbunden, wo ich merke, ja, die interessiert auch so ein Spiel mit diesen Grenzen. Oder allein, dass ich frage, warum sind denn da diese Grenzen? Mhm. War das immer so? Also ich nehme gerne historische Perspektiven ein. Da entdeckt man dann interessante Sachen, wenn man Beispiel Casanova, ja, gilt ja als der Frauenheld. Im 18. Jahrhundert, in dem er das schrieb, war diese Sphäre so frei, dass im 18. Jahrhundert Casanova nicht einfach ein Frauenheld war, weil dann das war die keine unübliche sexuelle Praxis. Erst ein Jahrhundert später, im 19. Jahrhundert, wird es moralisch so eng und dann ja heute nochmal auf eine andere Art eng, dass er plötzlich als einer erscheint, der polygam, der irgendwie frei und sexuell Grenzen einreißt. Casanova hat gar keine Grenzen eingerissen, er hat nur in seiner Zeit gelebt.
Ja.
Und das kann man jetzt für die Antike und für verschiedene Epochen durchdeklinieren. Da stellt man dann eher fest, wir sind heute eher prüde und eng und bilden uns auf manche Dinge plötzlich etwas ein, weil Leute zu KitKat-Partys gehen und halten sich jetzt für die Revolution. Da versuche ich gerne Wissen immer zu vermitteln, zu sagen, ja, alles, was ihr für normal haltet, war zu anderen Zeiten völlig anders. Und es gab auch freiere Zeiten. Und wir müssen auch aufpassen, dass nicht alles immer moralischer und enger wird. Philosophisch glaube ich da eher, dass die Philosophie davor da ist, vor einer falschen Moral zu warnen. Also das wäre so eine Aufgabe der Ethik auch, zu sagen, also Vorsicht mit der Bewertung. Ja, das, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einen starken Rückgang an Freiheit. Wir haben plötzlich aggressivere, abwertendere Frauen- und Sexualitätsbilder. Mhm. Da würde ich gerne Freiheiten verteidigen, die gar nicht so ungeheuer frei waren, wenn man in die Geschichte guckt.
Ja.
Ja. Das zu Tabus, glaube ich. Das Wort selber fällt wenig, oder das habe ich, ich glaube, ich gehe mit diesem Wort ganz wenig um. Aber an die Stelle ist so Verbot, Moral, Geheimnis, und setzt sich ja so zusammen dann.
Ja. Ich finde es interessant, weil so wie du es beschreibst, auch durch das Lesen deines Buchs und überhaupt die Auseinandersetzung, hast du gemerkt, dass sich das für dich verschoben hat? Dass sich der Begriff, also ist das was du rational, ich muss da nochmal nachhaken, weil du das gerade so schön beschrieben hast, ist das was du eher rational verarbeitest im Sinne deiner kreativen Arbeit, oder sickert das ein und verändert in dir, egal auf welcher Ebene, die Auseinandersetzung, verändert das bei dir die Sicht tatsächlich auf deinen Alltag, auf dein Handeln und Denken?
Ja, das verändert auch meine Sicht. Also weil wir sehen oft nur, was wir wissen. Und wenn ich mich mit bestimmten Begriffen und Phänomenen jetzt beschäftige, historisch, und gucke mir an, wie war das denn in den letzten 2000 Jahren und was gibt es denn da und was sind auch die Bruchpunkte oder verblüffenden Dinge, dann sieht man anderes, und sobald man anderes sieht, beschreibt man die Dinge anders. Und sobald man die Dinge anders beschreibt, ist die Welt eine andere, weil unsere Welt entsteht nur durch unsere Deutung dieser Dinge. Aber das heißt jetzt nicht, dass das rational immer so ginge, also ich lese nicht was, sehe das ein und kann das dann einfach anders leben. So einfach ist es nicht. Und es gibt natürlich die umgekehrte Perspektive. Man mag Romantik, man mag Sinnlichkeit, man mag Abenteuer. Das führt natürlich auch zu einem anderen Denken, weil man andere Erfahrungen macht. Da versuche ich dann nicht zu stark zu bewerten im Sinne, dass ich glaube, dass meins das Richtige sei. Mhm. Sondern, weil wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, ich habe vor 10 Jahren über manche Dinge noch ganz anders gedacht und würde heute verurteilen, wie ich damals gedacht habe. Mhm. Und ich muss ja auch, es könnte ja auch sein, dass ich in 10 Jahren verurteile, wie ich heute denke. Also,
richtige Perspektive.
Also locker bleiben. Ja, also ich denke auch, also andere machen anderes.
Ja.
Ich möchte nicht, dass sie mich bewerten. Aber natürlich darf man bürgerlich, konservativ, monogam. Man darf das alles, Hauptsache einvernehmlich.
Mhm.
Und man kann ja leicht testen, ob alles mit einem in Ordnung ist. Ich glaube, wenn wir andere Lebensformen richtig hassen müssen oder bekämpfen müssen, stimmt meist mit unserer eigenen etwas nicht.
Mhm.
Deswegen misstraue ich auch zu eng moralischen Positionen. Da ist oft ein Schmerz hinter, ein Verbot hinter, eine Angst hinter. Und dann wird sich an denen gerecht, die freier leben.
Mhm.
So. Da ist es ein Mangel an Reflexion und ein Mangel an Auseinandersetzung mit Gefühlen. Mich bedrohen auch konservative Lebensformen nicht. Genauso wie mich jetzt queere oder andere Lebensformen nicht bedrohen. Das ist ja nicht meine vielleicht. Ja, und das Buch, glaube ich, möchte das als Haltung transportieren. Es gibt anderes. Das könnt ihr euch anschauen. Es gibt so ein Gestaltwandlertum auch. Mhm. Ihr werdet euch alle entwickeln oder habt euch schon entwickelt. Und ihr seid auf einer Reise und jetzt ist der Punkt und könnt sehen, ja, wo wollt ihr eigentlich hin?
Mhm.
Wollt ihr freier werden? Wollt ihr abenteuerlicher werden? Oder wollt ihr mehr Struktur, mehr Sicherheit? Das kann ich für andere gar nicht sagen, was sie wollen.
Einen letzten Begriff habe ich noch für dich.
Mhm.
Denn du schreibst über, unter anderem über Jazz, über Popmusik, Rockmusik, überhaupt Musik und Kunst. Für die in vielen Disziplinen, zumindest die paar, die ich so ein bisschen bewerten kann, immer Improvisation eine große Rolle spielt. Dann habe ich drüber nachgedacht, wenn du Kunstformen so durchdenkst und beschreibst und so, wo Improvisation stattfindet, wie ist das eigentlich bei dir in deiner, also ich will jetzt wirklich in kreative Arbeit rein und in deinen kreativen Alltag so. Man muss dazu sagen, wer dich noch nicht live gesehen hat, was ich nur empfehlen kann, auf einer Lesung oder so, du liest ja meistens nicht, sondern du erzählst. Das ist ja eine Form, im weitesten Sinne vielleicht der Improvisation. Du lässt dich auf Publikumsfragen ein. Wir hatten Ende letztes Jahres das Glück, dass du bei uns im Studio in der Galerie mal gelesen hast und dabei eben viel erzählt hast und viel mit dem Publikum interagiert hast. Das ist, glaube ich, eine Art, die ich kenne von deiner Arbeit, wo Improvisation in irgendeiner Form eine Rolle spielt.
Mhm.
Gibt es das in anderen Bereichen auch noch? Und ist das was, was dir Freude bereitet oder was ein wichtiger Teil deiner kreativen Arbeit ist?
Ja, es ist, glaube ich, auch einer der zentralen. Also meine Vorliebe für Jazz hat vielleicht damit heute sogar zu tun, weil das ist ja nur viel die improvisierte Musik. Aber die 69 Begriffe sind nicht systematisch entstanden, sondern sie sind intuitiv, würde ich vielleicht sagen, gefunden und dann die Auseinandersetzung damit, ob ich einen Begriff jetzt systematischer beschreibe, erzählerischer, poetischer, kulturkritischer, ist auch etwas, was ich im Schreiben erstmal, was als Improvisation beginnt. Mhm. Es gibt sowohl meine Frau als auch ich kochen gerne. Ich kann das gar nicht gut, aber wir haben sehr, sehr unterschiedliche Wege. Meine Frau sucht sich wirklich fancy Rezepte und kann das denn sehr gut kochen. Mhm. Und das ist immer besonders. Ich kann das wenig. Ich kann die besten Gerichte machen. Ich gucke in den Kühlschrank, was da ist und überlege mir, was mache ich aus diesem, was da liegt.
Sehr gut.
Und das schmeckt zumindest ihr denn, also mir auch. Und ich gucke mir gerne an, was habe ich für Material. Ich bin, glaube ich, so ein Sammler, weil ich mich gerne mit Material und Objekten umgebe. Musik, Bücher, Briefmarken, Stifte, alles, was ich so mag. Und daraus ergibt sich ein Bild und dann sehe ich das. Und das Schreiben ist dann eigentlich, ich dokumentiere dieses Improvisierte, aber ich weiß natürlich nicht, warum habe ich heute 3 kleine Sachen auf diesem Flohmarkt gekauft hier in Hamburg. Mhm. Aber wenn die dann rumstehen, werden sie irgendwo eindringen und werden ein Teil dessen. In der Darstellung klingt das denn viel zusammenhängender, als die Entstehungsgeschichte ist. Genau wie improvisierte Musik ja nicht chaotisch klingt, sondern sie klingt ja, als hätte der oder die sich das so überlegt, weil es einfach gut klingt und weil es tolle Melodienverläufe entstehen. Ja. Da ist wieder das Geheimnis, wir wissen nicht, woher das kommt. Wir wissen nur, dass handwerkliches Können dafür vonnöten ist. Ich muss viel schreiben und viel lesen, damit ich gute Texte fabrizieren kann. Mhm. Ich schreibe täglich und das daraus, ich kann das Handwerk dann vergessen und dann kann es fließen. Ich überarbeite die Texte hart und gründlich, damit das quasi für die Leserinnen und den Leser auch gut ist. Mhm. Das ist aber dann Handwerksarbeit. Mhm. Aber dahinter liegt eine Struktur, die ist tatsächlich improvisiert und nicht durchkomponiert. Mhm. Also, obwohl ich weiß, dass das in den Büchern, auch in der Rückmeldung, jeder mir unterstellt, ich bin ein sehr strukturierter Arbeiter und könnte ich habe auch so eine Seite, weil ich aus der Technik komme, aber ich improvisiere viel mehr, als dass ich komponiere.
Mhm. Mhm.
Ja? Nachher vielleicht, als ich die Begriffe hatte, habe ich überlegt, ob die Benennung der Begriffe das trifft, was ich in den Kapiteln beschrieben habe. Und es kam sporadisch zu Umbenennungen.
Ja.
Ja? Mhm. Das ist dann Komposition.
Mhm.
So.
Mhm.
Aber die, am Endprodukt sieht man die Entstehungsgeschichte nicht. Deswegen, ich mag eigentlich deine Frage, weil ich muss selber mal drüber nachdenken. Aber obwohl ich dann strenge Ordnungen halte oder sonst was, gibt es wirklich sehr frei entstehende Dinge.
Ja. Und der, wenn ich dir da jetzt sozusagen in der Erzählung über die Schulter schauen darf, es gibt ja Momente, die du mit mir, mit uns als Publikum teilst vom Schreiben, meist sehr, sehr romantische, sehr schöne.
Mhm.
Dieser Moment der Improvisation, kannst du uns, ich weiß nicht, wie weit sich das verbalisieren lässt, je nach Disziplin kreativer ist das gar nicht so einfach, aber kannst du so ein bisschen mitnehmen, was du vielleicht, wie dein Denken und kreatives Arbeiten funktioniert in diesen Improvisationsmomenten? Also ist das wirklich so, das, was die Stream of Consciousness nennt? Du hörst einen Startschuss über einen Begriff, einen Moment, eine Szene und schreibst dann? Oder ja, wie sieht das aus?
Nee, also ich bin kein Freund von einfach mal machen. Da bin ich nicht so stark. Ich glaube auch nicht an Brainstorming oder sowas, mache ich alles nie.
Mhm.
Was ich habe ist, ich reagiere auf Sinnliches mit einer ästhetischen Empfindung. Das heißt, ich bin irgendwie inspiriert von Menschen, Dingen, Situationen, Kunstwerken, die für mich zu einer Muse werden. Ich verliebe mich in diese Dinge und daraus geht so eine Kraft hervor, dass ich denke, ich will dazu was machen. Ich finde es so schön, dass ich dieser Schönheit jetzt Freiheitsmomente hinzufügen will und dann kann ich es im Schreiben natürlich steigern, weil der Alltag oder das rationale, triviale Leben ist nicht genug. Wir müssen diese Welt quasi romantisieren und dafür brauchen wir die Kunst und steigern sie. Das heißt, wenn ich was Schönes erlebe, im Moment schreibe ich so Liebesgeschichten, einfach so, ich habe gar kein Ziel, ich schreibe Liebesgeschichten, weil ich erlebe Dinge, wo ich denke, naja, wenn ich jetzt das in der Erfindung verwandle und improvisiere, kann ich machen, was ich will und kann es nochmal steigern.
Mhm.
Oder ich will wie ein Fotograf, ich erlebe Dinge und denke, das ist so schön, das kann nicht vergehen. Mhm. Also nach der Idee von Marcel Proust, ich erinnere mich an Dinge, die ich erlebe, verwandle sie in einen Text, der eigentlich sich aus Erinnerungen speist, fange an zu improvisieren in dieser Erinnerung und trete damit aus der Zeit heraus. Mhm. Weil der Moment ist da nicht vergangen. Weil ich kann diese Liebesgeschichte vorlesen oder veröffentlichen oder verschenken und dann ist es da, wie ein Foto. Ja? Und das ist der Versuch, man schreibt gegen die verstreichende Zeit an. Aber natürlich, wenn das jetzt ein Buch, ich meine, das Buch wird uns alle überleben, so gesehen als Objekt. Ja. Und damit ist was wie ein Denkmal gesetzt, wie ein Kunstwerk kreiert. Und das ist, glaube ich, und es ist verteilbar. Also es ist ja,
ja,
ich kann es anderen übergeben und die lesen es auch und die denken, ja, okay, jetzt ist mein Aufräumen vielleicht ein anderes, wenn ich es mal so sehe. Mhm. Oder mein Lieben oder mein Erinnern oder mein Kritischsein. Das ist, glaube ich, die Mission.
Sehr schöne Mission, sehr schön gesagt. Ich habe eine nächste Frage, die, glaube ich, ziemlich nahtlos daran anschließen könnte, ohne deine Antwort vorher gekannt zu haben. Was ich so bewundere oder was mein Respekt für Autoren ausmacht, ist diese Ruhe und diese Tiefe in der Auseinandersetzung. Das ist für mich natürlich auch mit einem romantisierten Blick von außen, aber vielleicht gar nicht zu romantisiert, wenn ich das höre, was du erzählst. Das ist nochmal anders als Malen oder Musik machen, was oft an andere Mittelbarkeiten gebunden ist, an bestimmtes Material, an bestimmtes Setting, an Räume, Menschen, die das mit dir machen, Instrumente und so weiter. Aber es gibt eine Unmittelbarkeit in dem Schreiben und in dem Denken für mich, die ich bewundere. Und für mich würde total spannend, wäre jetzt die Antwort oder deine Gedanken dazu, wie ist denn der Unterschied und das Zusammenspiel für dich dabei zwischen Disziplin und Hingabe?
Als jemand, der schreibt, bin ich natürlich sehr viel beeindruckter von dem, was ich nicht kann. Also von Malerei, von Musik. So, das inspiriert mich hochgradig. Oder von Architektur inzwischen auch wieder mehr oder diesen Dingen. Und ich versuche dann, den Worte, Bilder zu finden. Das ist dann so ein Handwerk. Ob das so eine Ruhe hat, wie du die wahrnimmst, weiß ich gar nicht. Weil
ich auch nicht.
Du siehst ja gar nicht die das Entstehungschaos dieser Texte zum Teil oder diese Überarbeitungsstufen. Mhm. Man sieht nur das Endprodukt, aber man hört ja auch nur den Song am Ende und sieht nicht den Kompositionsprozess. Der wird quasi unsichtbar. Ich habe eine große Hingabe an alle Künste, zu denen ich so Zugang habe. Das ändert sich schon mal ein bisschen, aber das ist natürlich dann klassische Musik, Rockmusik, Jazz, so bestimmte Dinge oder eine bestimmte Art von Malerei, viel alte Kunst, weil ich sehe da viel Freiheit auch in dieser mittelalterlichen, viel gläubige christliche Kunst, weil es ein hohes Empfinden für Transzendenz, für Geheimnis hat. Die alte Kunst weiß, oder die alten Künstler verstehen sich gar nicht groß als Künstler. Sie wissen, sie sind keine Götter, sie verstehen sich als Handwerker. Aber was dabei rauskam, war halt sehr viel tiefer und besser als vieles Leichtfüßige heute. Wir haben auch natürlich in den Texten und in der Buchkultur eine Menge von einfach miesem oberflächlichen Zeug. Ja, das hat weder Ruhe noch Tiefe noch. Das ist Werbetextlerei, ja, mit anderen Mitteln. Also man muss da die Dinge suchen. Jetzt nimmt über die Belesenheit oder über dieses lange Lesen, glaube ich, die intuitive Wahrnehmung dieser Texttiefe zu. Und ich versuche das so viel zu tun, dass es auch im Schreiben ein bisschen zunimmt. Das ist halt das, was man üben kann. Also für mich ist die Lektüre guter Texte, die tägliche oder die ehrgeizige auch, das zentrale Weiterbildungsprogramm für mein Handwerk. Es ist mein Üben. Also mein Üben ist es, gute Texte zu lesen, weil ich hoffe, es dringt in mich ein. Also wenn ich sehe, wie Marcel Proust Dinge beschreibt oder Thomas Mann oder wie Goethe Gedichte gebaut hat, je mehr ich mich damit umgebe, ich baue auf diese Prägekraft und mir reicht ja ein 0,5% Prägung dieser Art Wahrnehmung. Aber natürlich ist, wenn man Proust intensiv liest, geht dieser Art Blick in einen über.
Ja.
Und Perspektivwechsel ist ja der Job des Künstlers. Also so du wenn du Musik hörst, du kannst versuchen zu spielen im Stile von oder in Anlehnung an. Mhm. Und ich glaube, so beginnt jeder. Und dann findet er natürlich seinen eigenen Stil. Aber ich würde keinen Großen kennen, auch nicht meine Vorbilder, die nicht selber wiederum eigentlich über ihre Vorbilder reden. Mhm. Also Eduard Manet habe ich mich lange beschäftigt. Dann stößt man sofort daran, dass er durch Velázquez geprägt ist, mhm. sehr stark. Mhm. Ja. Und wenn man Velázquez sich anschaut, kommt er auch nicht aus dem Nichts.
Ja.
Und ich verfolge diese Spuren auch in dem Buch zurück. Also weil mich interessiert, welche Vorbilder Miles Davis hat, weil mich Miles Davis begeistert.
Ja.
Und man hört es dann. Und in der Rockmusik genauso.
Ja.
Also es ist Nirvana-Hype. Wer da nicht Neil Young oder Sonic Youth raushört, kennt sich in der Musik halt nicht so gut aus.
Ja.
Und das macht Nirvana nicht schlechter. Aber das, genau. Es gibt eine qualitativ hochgradige Art, epigonal sein zu dürfen.
Mhm.
Und ich glaube, es ist naiv, dass man denkt, man würde Neues erfinden.
Absolut.
Also man setzt was fort, man variiert was. Und also ich variiere was. Also meine die Sachen, die ich denke, die haben vor mir andere gedacht. Mhm. Wenn ich sie kenne, macht es das ein bisschen besser. So an sich verstehe ich mich als Vermittler dieser Dinge, nicht als eigentlich Schöpfer dieser Dinge. Und wenn man nicht darüber nachdenkt, dass man Neues macht und wenn man, glaube ich, ein bisschen demütiger agiert, wird es wahrscheinlich am Ende doch innovativer.
Ja.
Demut ist auch ein Eintrag. Mich interessiert es sehr, dass ich, also ich bin nicht Thomas Mann, ja, ich bin nicht Marcel Proust und so. Das, ich weiß das und das ist wichtig, zu sehen, dass es da so Gebirge gibt und dass man so ein bisschen, wenn ich ein paar Höhenmeter hochkomme, finde ich gut.
Mhm.
Ich kann die Gipfel dann sehen, ich muss gar nicht hoch. Ja.
Ja. Ja, ich finde als schöner zentraler Begriff, glaube ich, Demut auch. Das ist, glaube ich, was du beschrieben hast, was für alle, ich glaube, alle kreative Disziplinen, die ich kenne und auch die Menschen, mit denen ich aus den verschiedenen Disziplinen gesprochen habe, gilt. Die Guten waren immer die Demütigen und die sich verorten können und die wissen, dieses, du hast ja oft das Thema Spiritualität und ich finde, je tiefer man in das Thema Kreativität eintaucht und auch ins eigene kreative Arbeiten, wenn man da weit drin ist, gibt es immer diesen Punkt, wo du merkst, dass du es ja nicht bist. Dass es nicht diesen Schöpfermythos gibt in dir, nicht das Künstlerego, sondern du hast Glück, dass du vielleicht deine Antenne an dem Tag irgendwie ausgerichtet hast oder dass du den Bleistift richtig gespitzt hattest, was auch immer. Aber das kommt ja, dieser Urkern, von dem du auch vorhin sprachst, dieser Funke, er kommt ja nicht, der überkommt einen, den erfährt man dann irgendwie. Deswegen weiß ich genau, was du meinst. Und dieses nicht enden wollende, wundervolle Referenzspiel ist natürlich das Schönste. Also egal in welcher Disziplin, Malerei, Musik, Literatur, das ist ja der halbe Spaß, finde ich, zu verstehen, vielleicht Begriffe zu erkennen oder auf Bildern eine Symbolik, einen kleinen Akzent, irgendein Objekt oder so zu erkennen und dann plötzlich zu verstehen, ach, das ist eine Referenz an und das, also eine Zeitreise rückwärts aufzumachen, das ist ein großer, großer Spaß, ja.
Das ist wieder das Thema, dass wir mehr sehen, wenn wir mehr wissen.
Ja.
Oder wir sehen auch mehr, wenn wir sehen, diese Dinge haben eine Geschichte.
Ja.
Oder auch die Kenntnis über die Künstler selber, auch ihre Biografien, ist so eine unendliche Ressource. Ich glaube, es ist gut, so zu sehen, wir sind in so einem Raum und überall gibt es Fenster und Türen. Und was man machen kann, ist eigentlich nur diese Fenster putzen. Das Licht, das Licht kommt von außen, das erfinde nicht ich. Oder zu sehen, dass die Türen auf sind.
Mhm.
So, oder die Scharniere ölen. Mhm. So, das ist der Job eigentlich. Und das ist mit viel Arbeit verbunden, glaube ich einfach. Ich glaube, dass alle Künstler, die Bedeutung haben, sehr hart und viel gearbeitet haben. Das widerspricht völlig diesem Bohem-Gedanken. Aber wenn man die Produktivität mancher Bohemien sieht, weiß man, okay, das ist auch ein bisschen Geste.
Mhm.
Auch Ressource, glaube ich. Also das wilde und sinnliche und lustvolle Leben ist natürlich eine Inspirationsquelle. Also es erzeugt einen gewissen Hunger oder einen gewissen so oder auch eine Befriedigung, erzeugt vielleicht eine gewisse Ruhe, in der ich Dinge weitergeben, zurückgeben kann. Wenn ich geliebt werde oder liebe und jetzt Texte verfasse und die verschenke, ist das ein hoher Grad von Wertschätzung. Und dann kommt man an den Punkt, dass man denkt, ja, okay, das Gedicht oder dieser Text ist auch für andere ganz schmeichelhaft. Mhm. Man kann es loslösen von diesem Persönlichen. An sich sind diese Kapitel durchaus persönliche Briefe an andere. Nur ich anonymisiere das. Mhm. Und ich glaube, in den letzten Büchern, das kriege ich oft als Rückmeldung, wenn Leute sagen, sie glauben, sie sind persönlich gemeint, sind sie auch.
Ja.
Ich kenne
ja.
sie nur zufällig nicht, aber ja. Ich kenne andere mit diesen Anteilen, ich habe selber diese Anteile und ich schreibe gerne Briefe. Es gibt ja auch Kapitel in dem Buch über Briefe.
Ja. Also, ja. Lass uns mal von dem tiefen inneren kreativen Arbeiten und reflektieren darüber ein bisschen an die Oberfläche zurückgehen. Du hast im Vorlauf zu deinem neuen Buch, hast du Menschen zum Beispiel Teile der Kapitel daraus vorlesen lassen. Das ist auf Instagram veröffentlicht. Ich durfte auch Teil eines Kapitels zur Perfektion vortragen. Und damit sind wir natürlich in einer ganz, ganz, ganz anderen Welt, die eigentlich, du nutzt die, finde ich, sehr gut für dich, aber die ist natürlich nichts, was ich direkt mit dir und deinem Arbeiten und auch dem, was du eigentlich gerne hast, in Verbindung bringe. Social Media zum Beispiel, Streaming, KI, können das weiterführen. Die Frage, was mit Kreativität passiert in so einer Unmittelbarkeit, in so einer Welt der Unmittelbarkeit, ist ja eine große Frage. Mich würde das aber interessieren für dich und auf dein Schaffen bezogen, wie du das wahrnimmst und ob das was bei dir verändert, ob du Social Media Fastenzeiten hast oder wie du mit diesen Algorithmus-Monstern umgehst, weil wir da alle sehr unterschiedliche Zugänge haben.
Ja, also ich bin jetzt so eigentlich Instagram-Freund, ohne dass ich dass mich zu viel mit beschäftige, wie ich das marketingmäßig schlau mache. Da sagen mir auch andere, ich mache es total unschlau. Aber ich mag es als eine Plattform der Vernetzung. Diese Idee, ich wollte selber aus dem Buch vorlesen, vor Erscheinen, um neugierig zu machen. Und dann hatten wir die Idee, also meine Frau so auch, warum lesen nicht noch andere? Und dann dachte ich mir, war mir sofort klar, okay, dann werde ich jetzt zum ersten Mal so eine Art Kurator dieser Dinge. Und hatte sofort auch wieder intuitiv Personen für bestimmte Themen im Kopf. Weil wenn die Kapitel Briefe sind, ist ja schon klar, ich konnte diese Leute dann auch durchaus fragen. Ja, ich habe dann bei der Kunst Lotte gefragt und ich habe so, ja. Und so, das war eine Menge Arbeit. Das hätte ich, das habe ich völlig unterschätzt, auch wie viel Arbeit und wie viel Begegnung mit Nachfragen, Unverbindlichkeit, was auch immer das war. Das Ergebnis war aber dann immer so, dass ich mich enorm geschmeichelt fühlte, meinen Text aus dem Mund von anderen zu hören und in der Inszenierung anderer zu hören, weil es immer so war, dass diese anderen meinen Text gedeutet haben im Vortrag. Und das war für mich ganz bereichernd, weil zum einen dachte ich mir, also ihr habt das alle freiwillig getan, unentgeltlich getan, einfach so, wie man als Kreativer gern zusammenarbeitet. Es haben viele Leute mitgemacht und ich war immer jeden Morgen beim Hochladen nervös und gucke mir die auch nach wie vor an, weil ich denke so, ach, da ist nochmal eine Seite in dem Text, die hätte ich ja noch mehr betonen können oder das kann ich bei einer Lesung mal erzählen. Es war ungeheuer schmeichelhaft. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so in einer Theaterregie oder so, also wo ich dachte, ich wollte ja Freiheiten lassen und jeder, es gibt ja auch enorm unterschiedliche Beiträge. Du hast dich hingelegt mit so einer, mit so einem Dosengetränk und über so wirklich, also es klingt wie improvisiert über Perfektionismus vorgetragen. Und auch gerade dein Beitrag hat sehr viele Fans, weil er hat was Erlösendes. Er hatte auch was Erlösendes für die, die nach dir das aufgenommen haben, weil alle haben mir natürlich geschrieben, ich kann das nicht perfekt. Ich bin da kein Profi. Ich bin so. Nach deinem Beitrag war das viel lockerer. Der war zwar sehr gut inszeniert und man sieht auch, du und ihr könnt das, aber dennoch war das ganz lässig. Und Kunst wird dadurch gut, wenn sie ganz natürlich wirkt und nicht gewollt. Also ich nehme schnell Abstand, wenn ich denke, oh, da will einer jetzt bestimmte Dinge unbedingt zeigen, machen, mit so einem Hammer mir, so. Es muss fließen. Und das ist eigentlich das Geheimnis, weil ein Buch muss auch gut lesbar sein. Der Weg dahin ist hart, bis das gut lesbar ist, weil im Erstschreiben ist es recht kompliziert. So, ja. Ich könnte es theoretisch weitermachen mit weiteren Kapiteln noch. Es kommen auch noch ein paar kleinere Beiträge. Es war für mich eine ganz neue Erfahrung, eine Außenperspektive. Aber ich habe gemerkt, ich bin an sich kein Theaterautor. Also ich schreibe jetzt nicht dafür, dass andere es vortragen.
Ja.
Aber es wäre mal eine Idee für was. So vielleicht Also ich weiß nie, wo es mich so hintreibt. Vielleicht beginne ich mal eine Reihe mit, ich schreibe direkt für Personen und guck mal, wie das wirkt. Das Risiko ist, man hat danach keine Freunde mehr, weil man ihnen was auf den Leib schreibt, was sie gar nicht wollen. Aber vielleicht ist ja auch schmeichelhaft.
Ja.
Ja, also man hat engere oder fernere Freunde, wenn man sowas macht.
Ja. Jetzt hast du schon meine Folgefrage antizipiert und beantwortet. Sehr, sehr schön, weil das hat mich natürlich interessiert, was das macht. Hast du schon gesagt, wir sind sehr gespannt und ich freue mich, dass Instagram bei der korrekten Nutzung, auch wenn sie aus Marketing-Gesichtspunkten völlig egal, aber vielleicht nicht optimal genutzt wurde, sowas hervorbringt. Dann ist doch auch Instagram perfekt. Ich muss eine Frage zu so einem Pfui-Thema natürlich stellen. Du hast es vorhin kurz angesprochen, eine KI interessiert dich gar nicht. Du hast es im Kapitel deines neuen Buches zum Thema Kunst, hast du es aber einen verfehlten Begriff genannt. Vielleicht können wir darüber kurz sprechen. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass viele Menschen, die jetzt hier zuhören, in der Kreativindustrie irgendwie arbeiten. Mhm. Oder Unternehmerinnen sind, auch kreative Anteile in ihrem Schaffen haben. Und dieser Begriff nach wie vor von vielen irgendwie nicht so durchdrungen wird, auch im Alltag noch gar nicht so integriert wurde. Er hat nicht immer Schrecken, aber es ist doch so eine große Unbekannte. Und auch wenn er dich nicht besonders interessiert, interessiert mich natürlich trotzdem kurz deine Gedanken dazu.
Also es begegnet mir natürlich auch häufiger und ich habe, glaube ich, ein ganz gelassenes Verhältnis dazu, wie ein nützliches Instrument. Ich bin überhaupt gar nicht gegen neue Medien, neue Erfindungen, neue Techniken. Also ich glaube, dass das in sehr vielen Bereichen zu sehr guten Dingen führen kann. Ja. Ich würde die Ängste nicht überzeichnen. Also Angst habe ich vor was ganz anderem. Angst habe ich vor Oligarchen, vor Macht des Geldes, vor pervertierten Frauenbildern, aber nicht vor KI. Jede Neuerung hat auch Kinderkrankheiten und ich verurteile keinen, der das nutzt und weiß ich nicht. Es liegt, glaube ich, an meiner analogen Orientierung, dass es für mich im Moment nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Und da ich so ein Interesse an Menschen habe, interessiert mich menschliche Intelligenz mehr oder menschliche künstlerisch oder Künstlichkeit viel mehr. Das ist aber mein subjektives Interesse. Mhm. Und das heißt, es ist wirklich so ein, glaube ich, so ein gesundes Desinteresse, was gar nichts groß abwerten muss. Ich kann diese Meinung jederzeit ändern. Mhm. Warum nicht? Also ist es im Moment noch nicht mein Metier. Und jeder, der es nutzt und davon Vorteil hat, soll das tun. Und er wird seine Zielgruppe haben. Er wird Dinge damit kreieren. Und als der Synthesizer neu auf den Markt kommt, haben auch die Pianisten zum Teil gesagt, oh Gott. Oder sie haben gesagt, oh spannend, damit kann man anderes spielen. Wir sitzen hier im Studio auch für elektronische Musik gerade.
Ja.
Und nur weil ich keine elektronische Musik höre, heißt das ja nicht, dass die schlecht ist.
Ja.
So, mich interessiert das Analoge mehr. Und so ist das bei der KI. Und ich lese so mit, beobachte, lass mir Dinge erzählen. Es ist in der Welt. Es ist da. Es ist gut, wenn die Leute drüber nachdenken oder vor den Gefahren warnen oder die Chancen sehen. Aber ich wüsste selber nicht, was ich im Kapitel beschreiben sollte.
Ja.
Ich bin kein Schwarzmaler und ich bin kein Idealist. Ja. Also beide Pole haben wir. Also wenn ich so Beiträge sehe, ist immer so ganz toll oder ganz schlimm.
Mhm. Wenig Ambivalenz, ja.
Warum soll ich das jetzt lesen? Weil beides wahrscheinlich zugleich oder ob das die Welt beerdigt und wir in der Matrix landen, das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht entstehen auch Paradiese. Mhm. So im Hinblick auf Apps, die Fahrpläne oder Daten koordinieren oder Verkehrsführung, könnte das zu guten Dingen führen. Warum soll ich da skeptisch sein?
Mhm. Ich wollte nur auf den Begriff nochmal, weil du meinst, es ist ein verfehlter Begriff.
Ja, das ist wie digitale Fotografie. Es gibt also Fotografie hat was mit Licht zu tun und Analogem zu tun und das hat Derrida mal gesagt. Für die digitale Fotografie hätten wir eigentlich besser einen neuen Begriff kreiert, der kennzeichnet, was das Digitale auch kann und macht und gut kann. Mhm. Das ist genau wie der Begriff des Lesens. Wir haben einen Begriff für Lesen von Kochrezepten, Fahrplan, Testamenten, Kunstwerken, Hölderlin-Gedichten, Notenpartituren. Das hat natürlich nichts miteinander zu tun.
Ja.
Intelligenz ist was anderes als algorithmisches Berechnen. Künstlich ist vielleicht noch halbwegs, also wir verstehen, was das meint, aber der Begriff ist noch nicht der richtige. Mhm. Für dieses algorithmische Spiel nur auf Grundlage von Vergangenheit im Netz. Das ist ja was passiert, was kombinatorisch dann fortgesetzt wird. Begriffe sind oft da, um Sachen zu verbergen oder nebulös zu machen. Und dann können sie große Gefahren auch. So. Also ich wünsche mir von Linguisten, von kritischen Sprachwissenschaftlern, von Leuten, die kundiger sind, da mal eine Kulturkritik des Begriffs. Mhm. Das wäre denn schon vielsagend. Wir wissen, dass bestimmte Leute, die alle Freiheiten wieder einschränken wollen, permanent davon reden, man wäre unfrei. Also ja, wir wissen, wie die Sprache der Nazis aufgebaut mhm. war, um Dinge zu beschönigen, unsichtbar zu machen, Gewalt zu erzeugen. Deswegen bin ich bei Begriffen oft bei Neuerungen dann kritisch. Mhm. So, und künstliche Intelligenz scheint mir noch nicht ausreichend als Begriff.
Ja. Diesen formulierten Auftrag. Ich hoffe, er wird angenommen.
Ja, genau. Ich hoffe, genau.
Kulturkritik des Begriffs. Das ist eine super spannende. Ja, wäre eine eigene Podcast-Reihe.
Oder Sprachkritik, genau. Ja. Oder ich meine, du machst das mit dem Aufspießen der schlechten Werbe- oder Marketingkampagnen. Wir brauchen wieder mehr Kulturkritik. Und wir brauchen auch Technikkritik und Technikhistorie. Und wir brauchen eine gelassene, aber scharfsinnige Blick auf die Dinge. Und nur weil irgendwer das so benannt hat, oft dann auch noch die, die es verkaufen. Ja. Heißt das ja nicht, dass das Phänomen fasst.
Richtig. Ja. Sehr gut. Danke für diesen Exkurs in ein Thema, was dich nicht so glücklich macht. Aber wir kommen zurück. Ich will, wie würde man auf Englisch sagen, on a high note enden. Ich habe noch zwei, drei kurze Fragen an dich. Ich will optimistisch enden. Du hast viele Themen, die auf eine positive Art nostalgisch sind, die romantisch sind, die aber auch aus einer langsameren, analogen Welt kommen. Gar nicht, weil das irgendwie ein gestriger Blick ist, sondern weil da dein Herz für schlägt. Aber mich würde total interessieren, wie du in die Zukunft schaust und worauf du dich freust bei diesen Themen, aus denen du kommst.
Ich bin kein Pessimist und auch kein Anhänger von Dystopien, allerdings auch nicht von naiven Utopien. Mhm. Also ich versuche mir nicht zu viele Gedanken über die Zukunft zu machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die christliche Prägung. Da bin ich ganz unmodern in dem Sinne wie, also im Mittelalter hatte kein Mensch Angst vor der Zukunft, weil die lag bei Gott. Also wir wissen nicht, was passiert. Wir können so. Wir müssen sie nicht versauen. Also im Hinblick auf Umwelt müssen wir jetzt nicht auch noch alles tun, damit diese Welt untergeht. Ich weiß nicht, was kommt. Ich bin selber einer, der, glaube ich, von seiner Arbeit her das kulturelle Gedächtnis in die Zukunft fortsetzen möchte. Also ich schreibe über die Dinge, um sie ja in die Gegenwart zu bringen. Also bringe ich sie auch in eine Zukunft. Also ich möchte, dass die Leute weiterhin alte, gute Bilder, Musik, Texte lesen, die Qualität sehen und sie fortsetzen. Also ich schreibe es fort. Das ist eine Mission. Ich freue mich natürlich auch über gewonnene Freiheiten und über gewonnene, also da ich historisch so gerne denke, sehe ich auch die irrsinnigen Fortschritte, die wir kulturell ja in vielen Bereichen gemacht haben. Man ist nie zufrieden und malst dann schwarz, weil es vielleicht nicht schnell genug geht. Das ist aber dann Ungeduld. Mhm. Also und wir haben, also all meine analogen Dinge, die ich liebe, sind ja in den letzten Jahren alle wieder hervorgekommen, haben sich ausdifferenziert. Man kann heute überall wunderbare analoge Musik hören. Man hat wunderbare Schallplatten und Buchläden und so. Das ist ja alles da. Mhm. Und das ist auch so schnell, wird es nicht untergehen. Und ich freue mich im Umgang mit diesen Sachen, die ich mag. Und dann gibt es immerhin, also wir haben überall Potenziale. Und ich konzentriere mich, glaube ich, auf die nutzen oder realisieren oder verfeinern. Und das haben wir auch alles. Also wir haben viel, über das wir uns ärgern können. Aber schaut doch mal dahin, wo es gut läuft. Wo Leute was sensibel werden, künstlerisch subtil agieren. Und da finde ich, schießen Künstler plötzlich, obwohl ich so eine Vorliebe für Altes habe. Mhm. Also wenn ich diese Tiny Desk Konzerte sehe oder mit diesem Format, da kommen Künstler, wo ich wirklich voller Bewunderung sehe, dass sie die ganze Komplexität der Vergangenheit in neue Musik verwandeln. Mhm. Und das macht einen glücklich, dass es das gibt. Mainstream war das nie. Das ist nur im Nachhinein so. Ja. Mozart ist arm gestorben. Mhm. Holz ist ein Klassiker, aber ist arm gestorben. Und das, also mich interessieren dann diese Avantgarde-Bereiche oder diese innovativen Menschen, die nicht alles mitmachen, die nicht nur an Geld denken. Und das ist eine unerschließbare Welt. Das sind viele auch. Wir sind da überhaupt nicht alleine. Also die Anzahl der Leute, die jedes Wochenende in Deutschland in Museen gehen, zusammengerechnet, sind mehr als Menschen in Fußballstadien. Das muss man einfach so sehen.
Das ist eine hervorragende Statistik.
Ja, ja. Also das, nur wir denken, wir sehen die Massen und die rumgrölen und wir sehen bestimmte Abarten im Sport und denken, das ist die Masse. Aber die kulturell-künstlerische Masse, also wie viele Menschen lesen, welche Umsätze der Buchladen macht, wie viele Bibliotheken es gibt, sollte man nicht übersehen. Nur weil es blöde Autos oder blödes Zeug gibt.
Ja, das ist ein sehr optimistischer Blick, das gefällt mir gut, danke. Ich möchte deine Mission zur Qualität hier aktiv voranbringen. Es ist Tradition, dass jeder Gast, jede Gästin mir noch was empfehlen kann, mir und den Hörenden. Hast du irgendwelche Werke oder Bücher, Filme, Serien, Museum, Begegnungen, Orte, die dich in den letzten Wochen inspiriert haben oder die du teilen möchtest, die dich geprägt haben auf eine gute Art?
Ja, ich würde gerne was empfehlen. Etwa eine Stunde weit weg von Köln. Mhm. Die Bruder-Klaus-Kapelle liegt in der Eifel. Sehr kleines Bauwerk von Peter Zumthor. Mhm. Und das möchte ich empfehlen, dass Menschen sich das anschauen. Es ist nicht fotografierbar. Also die Atmosphäre dort und das Objekt an sich ist auf Fotografien nicht, also es ist uninteressant auf Fotografien. Mhm. Es ist eine sehr kleine Kapelle, die mitten auf einem Feld im Nirgendwo liegt. Und es ist einer der spirituell stärksten Orte, die ich in meinem Leben betreten habe. Und das Empfinden dort und die Wahrnehmung dort ist für mich unvergleichlich. Und es ist berühmt unter Architekten, unter bestimmten, auch spirituell ist Bruder Klaus unter bestimmten Christen, ist das berühmt. Aber man muss da erstmal hin. Mhm. Das ist schon die Hürde. Mhm. Und man muss überhaupt wissen, dass es das gibt. Die anderen Gebäude von Peter Zumthor liegen mitten in Städten. Da kann man dann, wenn man in Köln ist, kann man sich das Columba-Museum anschauen und begeistert sein. Aber ich möchte diese Bruder-Klaus-Kapelle in der Eifel bei Köln oder im Rheinland empfehlen.
Fantastisch. Diesmal in den Shownotes ein Google Maps-Eintrag, eine Premiere.
Ja.
Frank, vielen Dank. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass du hier warst. Und ich habe eine allerletzte Frage für dich, die ist aber optional. Verrätst du uns eins der drei Dinge, die du heute auf dem Flohmarkt gekauft hast?
Ja, einen historischen Ausriss des Stadtplans von Rom.
Das lass mir genauso stehen. Dank dir, Frank. Sweet People, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war mein Gespräch mit Frank Berzbach. Ich kann euch sein neues Buch nur wirklich ans Herz legen. Das ist ein großer Spaß, ein großer Schmöker. Den muss man nicht von vorne nach hinten durchlesen. Der kann neben der Couch liegen, der kann man immer wieder reingucken und sich von einzelnen Begriffen, Stichworten und Franks Gedanken dazu inspirieren lassen. Was ich für mich vor allen Dingen aus diesem Gespräch mitnehme, ist das Zitat von Frank. Wir sehen oft nur, was wir wissen. Das Zitat hat in mir besonders resoniert in meiner Arbeit, in meiner kreativen Arbeit, weil natürlich sind wir alle digital angebunden und wir können sämtliches Wissen jederzeit googeln, suchen, aufbereiten, mittlerweile auch die KI danach fragen. Aber es geht gerade in kreativer oder schöpferischer Tätigkeit ja oft auch darum, Dinge zu erkennen, zu identifizieren, zwei lose Enden zu was Neuem zusammenzuknoten. Und das sind oft Prozesse und Gedankenfunken, die man eben nicht googeln kann und die man nicht aus dem Alltag heraus, aus dem Rationalen, aus dem Geplanten heraus sozusagen entstehen lassen kann, sondern man muss die Dinge wissen, um sie dann zu sehen, um sie erkennen zu können und neue Verknüpfungen zu schaffen. Und deswegen, vielleicht hat euch das auch so viel gegeben, aber mir zumindest wird dieses Zitat im Kopf bleiben und ja, weiter dafür sorgen, dass man seinen Kreativitäts- und Inspirationsdurst mit allem Möglichen stillt. In dem Sinne, ich hoffe, ihr könnt auch euren Kreativitätsdurst hier weiterhin im Sweet Spot Podcast stillen. Schön, dass ihr diese Folge mit dabei wart. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar und natürlich den Podcast abonniert und gut bewertet. Ja, und wenn ihr
inspiriert seid, selbst an kreativen Projekten zu arbeiten, vielleicht an eurer Marke zu arbeiten und ihr braucht dabei Unterstützung. Ihr wisst natürlich, ich bin mit meinem Sweet Spot Studio gerne für euch da, rund um alle Fragen zu Design, Storytelling und Markenkommunikation. Das war's für diese Woche. Klickt doch mal rein auf sweetspot-studio.com oder wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut.
This podcast is produced by Sweet Spot Studio. New episodes each week, wherever you listen to your podcasts. If you enjoyed the show, leave a rating and subscribe to never miss an episode. Find out more at sweetspot-studio.com.